Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum Monarchs Cast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Hier ist wie immer für euch der Erik und am anderen Ende der Strippe der Markus. Grüß dich.
Grüße, hallo an euch alle. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, was erwartet euch heute? Heute haben wir wieder ein herrliches Interview und zwar mit dem Offensive Coordinator der Dresden Monarchs, dem Robert Kruse und seinen Gegenpart quasi, dem Defensive Coordinator, der Martin Schmidt.
Mit den beiden wollen wir mal über die Zu- und Abgänge für die kommende Saison reden.
Genau, so. Bevor wir reinstarten, was haben wir noch Kleines zu erzählen? Es gibt ja eine gewisse Neuigkeit in der GFL. Ihr werdet es schon gelesen haben, die Cologne Crocodiles haben sich quasi abgemeldet für diese Spielzeit.
Ja, die wollen sich zurückziehen aus der Liga, weil es da wohl einige Unstimmigkeiten direkt im Verein gibt. So richtig Genaues wissen wir da auch noch nicht. Ihr werdet es vielleicht auch schon in der Fangruppe mitbekommen haben, da wurde auch schon heiß diskutiert. Jetzt soll wohl nächsten Freitag, also einen Tag nachdem der Podcast hier online kommt, nochmal eine Meldung kommen, auch dann vom Verband. Und ja, bis dahin warten wir alle gespannt, wie es da jetzt weitergeht, was es für einen Spielplan heißt und was das vor allem für Köln und die Cologne Crocodiles heißt.
Ja, genau. Das werden wir dann sehen, weil wir haben ja selber ein Auswärtsspiel gegen die Crocodiles. Gucken wir mal, was das dann dafür bedeutet. Aber dabei belassen wir es erstmal mit den News und ja, starten wir direkt ins Interview.
So machen wir das. Ab geht's. Hallo Robert, hallo Martin, schön, dass ihr da seid.
Grüß euch.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir wollen ja heute ein bisschen mit euch über die Zu- und Abgänge reden, also vor allen Dingen über die neu angekommenen Zugänge. Aber bevor wir da reinstarten, Robert, dich kennen ja die Leute vermutlich schon als Monarchs Urgestein. Werden wir jetzt mal die Vita außen vor lassen, die hatten wir ja schon im Dezember mal, wo du bei uns zu Gast warst. Aber Martin, du bist ja nie ganz so lange wie Robert dabei, sicherlich länger als der manch andere, aber erzähl doch mal so ein paar Sachen über dich. Woher könnte man dich denn kennen im Monarchs-Gebiet?
Sehr gerne. Also ich bin 2009 nach Dresden gezogen und habe dort relativ schnell nach dem Verein gesucht und habe den damaligen Kicker Holger Hempel im Fitnessstudio getroffen und darauf angesprochen und er hat mich dann zum Spiel eingeladen. Und dann war es auch der erste Tag, das war damals der Sachsenburg gegen Leipzig, wo ich dann noch Robert Kruse kennengelernt habe, mich noch als kleiner Düsseldorfer Spieler vorgestellt und gesagt habe, ich würde hier auch gerne mitmachen. Wurde dann mit offenen Armen empfangen und war dann bis 2016 Spieler. Seit 2011 habe ich in der U19 mitgecoacht. Habe dann 2017, als ich nicht mehr selber gespielt habe, mit dem Erik Kahl zusammen die M2 mit aufgebaut und bin dann über die verschiedenen Stationen immer ein bisschen höher gegangen, also als Defense Coordinator, als Special Teams Coordinator, in der Sachsen-Auswahl mit dabei gewesen, dann schlussendlich als Trainer von Positionen D-Line und Linebacker in der GFL mitgeholfen. Und ja, durch den Wechsel, durch den Wandel, den wir jetzt durchgemacht haben, auf meiner neuen Position, DC dieses Jahr das erste Mal, aufgeregt, begeistert, alles das und freue mich, dass ich jetzt nach 14 Jahre später, nachdem ich da Hallo gesagt habe, am Schreibtisch neben Robert sitze und wieder zusammen was machen können.
Und da hast du in Düsseldorf hast du Football gespielt, oder wie?
Genau, also ich habe 98 mein erstes Spiel Rhine Fire gegen Scottish Claymores gesehen damals. Hat mich direkt gefesselt und dann haben wir geguckt, wo gibt es vielleicht einen deutschen Verein und da habe ich noch in Düsseldorf gewohnt, wo ich auch zur Schule gegangen bin. Und da gab es die Düsseldorf Panther, dann bin ich da 99 eingestiegen, erst im Flag, dann im Tackle-Bereich, dann Highschool-Jahr in Amerika, damals noch völlig Football-unabhängig, das war mehr ein normaler Schüleraustausch und dann war Football halt nebenbei, beziehungsweise eine Highschool-Phase. Wieder zurückgekommen, ein, zwei Jahre Pause gemacht mit Football und durch den Umzug in Dresden aber gesagt, ich greife nochmal an. Und ja, so war dann meine Vita.
Sehr schön. Wie, vielleicht eine Frage an euch beide, wie wird man eigentlich vom Spieler zum Coach? Also ihr habt bestimmt ja Lehrgänge, Trainerlehrgänge besucht. Braucht man da einen Schein, einen Trainerschein? Wie funktioniert das?
Also ich glaube, bevor man den Schein macht, muss man sich erst überlegen, ob das überhaupt was für einen ist. Und ich glaube, das geht so, also im Laufe der Spielerkarriere merkt man, ob man Spaß daran findet, Sachen zu erklären, ob man Spaß daran findet, das Spiel auch nicht nur in der physischen Art, sondern auch im Denken dahinter zu verstehen, beziehungsweise die Gründe für Spielzüge und Techniken genauer zu erforschen, beziehungsweise auch, wie man das den Leuten am besten beibringt, wie man Leuten die Möglichkeit gibt, erfolgreich zu sein. Und wenn einem das Spaß macht, dann kann man natürlich, wie für alles in Deutschland, dafür auch einen Schein machen. Dann gibt es einen Trainerschein. Ich bezweifle, dass amerikanische NFL-Coaches Trainerscheine machen, aber in Deutschland gibt es dafür einen. Und da kann man dann durchgehen. Aber es ist wie in allem. Ne? Der Schein sagt nichts über die Qualität des Coaches aus, genauso andersrum nicht. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, ob man selber sich dazu berufen fühlt, diese andere Seite des Spieles noch in irgendeiner Weise auch mitzumachen und nicht nur das Aktive auf dem Feld.
Ja. Ich habe ja tatsächlich selber mal einen Trainerschein gemacht. Also ich habe einen Trainerassistentenschein im Breitensport in der Riege Poolbillard mal irgendwann gemacht, aber ich habe das quasi nie benutzt danach. Das war halt mal damals in dem Billardverein, wo ich gespielt habe.
Ich kenne jemanden, der ganz erfolgreicher Pool-Billiard-Spieler ist, regelmäßig deutscher Meister. Ein ganz verrückter Sport.
Ja, durchaus.
Ja. Man merkt, der Erik geht gern von Nischensport zu Nischensport, weil ist ja beim Football auch nichts anders, muss man ja so sagen. Auch wenn wir vielleicht beim Football ein bisschen größer sind als beim Pool-Billiard. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, man muss auch dieses Interesse haben, den Sport dann vermitteln zu können. Wir hatten es in einer anderen Folge schon mal so, Linebacker warst du ja, als Quarterback der Defense. Siehst du das selber auch so, dich so ein bisschen, wo du noch Spieler warst, Quarterback der Defense, oder ist das zu viel gesagt?
In gewissermaßen schon. Du stehst ja quasi wirklich im Spiegelverkehr zum Quarterback da. Und es gibt ja immer diese schönen Szenarien, die man auch in Spielen sieht, wenn der Quarterback was checkt und dann sieht man den Linebacker wild rumchecken und dann ist es so ein gegenseitiges Ausgechecke. Ja, also ich kann für mich sagen, dass mich das auch immer mit am meisten an einem Sport mit fasziniert hat, die Möglichkeit einfach durch verschiedene Calls beziehungsweise Veränderungen oder sogenannte Adjustments in Spielzüge zu kommen, um erfolgreich zu sein. Ein Spieler, der jetzt die athletischen Fähigkeiten mitbringt, dass das nicht nötig ist, der muss das vielleicht nicht ganz so ausgiebig verfolgen, aber jemand, der limitiert ist in seinen athletischen Fähigkeiten, der muss halt schauen, dass er vielleicht mental die eine oder andere Nuance mit reinbringt, um erfolgreich zu sein.
Verstehe ich, na klar. Gut, dann kommen wir jetzt aber langsam mal zu dem eigentlichen Thema, nämlich unsere neue Zugänge. Robert sitzt schon ganz nervös da, der will jetzt auch mal was sagen, habe ich jetzt das Gefühl. Wir haben ja dieses Jahr relativ viele Neuzugänge, sagen wir mal so. Im Vergleich zum letzten Roster sind ja kaum, vor allen Dingen Imports, wiedergekommen. Was wahrscheinlich den meisten Fans oder am größten aufgefallen ist, wir haben tatsächlich mal wieder ein Import-Tight-End. Mit Oliver May hat man zwar letztes Jahr auch einen regionalen Tight End, aber ich glaube, der hat nicht gespielt. Ich glaube, er war verletzt oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz zu 100% sicher. Auf jeden Fall habe ich nie wirklich Stats zu ihm gefunden, leider. Wie ist denn da so der Plan mit einem Import-Tight End jetzt, Robert? Was dürfen wir uns da drunter erwarten?
Eine sehr spannende Frage, auf jeden Fall. Wir haben ja versucht, 20 und 21 mit dem Anton Doroschew Richtung Titan wieder Fuß zu fassen, weil wir der Meinung sind, dass es immer eine sehr gute Option ist, einen Spieler zu haben, der sowohl ein guter Blocker ist, als auch ein stabiler Passempfänger. Leider ist ja dann Anton im Jahr 21 für ihn sehr schade, mitten in der Saison nach Leipzig zurückgegangen. Und da standen wir wieder ein bisschen unterbesetzt auf der Position da. Dann hat Oliver die Chance bekommen, aus der Jugend hochzukommen und in der ersten Männermannschaft zu spielen und zu trainieren. Hatte sich, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr leider öfters verletzt, beziehungsweise war er öfters mal krank, so dass wir da keinerlei sichere Planung auf der Position hatten. Und deswegen war der Ursprungsplan letztes Jahr schon verstärkt, beziehungsweise die Pläne, die wir 2021 hatten, weiterzuführen, leider torpediert wurden dadurch. Und es war klar, dass wir in Richtung Laufspiel noch Potenzial nach oben haben. Und wenn man so etwas ausbalancierter spielen möchte zwischen Pass und Lauf, ist natürlich ein Spieler, der sowohl als Blocker oder als, ich nenne ihn mal, schweren Passempfänger einzusetzen, ist immer eine sehr gute Option. Wir wollen einfach mehr Flexibilität an den Tag legen. Wir wollen einfach schauen, dass wir verschiedene Formationen spielen können. Es macht natürlich immer nur Sinn, wenn man eine Saison lang solche Formationen plant, dass man genügend Tiefe hat auf der Position. Das haben wir gesehen bei Anton, er war weg und damit waren 10, 15 verschiedene Spielzüge einfach mal für die Tonne, weil man einfach niemanden hatte, der diese Position ausfüllen konnte. Und dieses Jahr sind wir eben ganz glücklich. Wir haben gesehen mit dem Liam Steuting, der letztes Jahr in der Reha war und von seinem Kreuzbandriss sich erholt hatte und zurückgekämpft hat. Da war ganz klar das Ziel, dass er körperlich in der Lage ist, Tight End zu spielen. Für mich als OC war klar, ich möchte gerne einen Tight End haben. Und da es, wie gesagt, schon keinen Sinn macht, nur mit einem Spieler zu planen, war klar, dass wir uns da Verstärkung holen müssen. Und deswegen haben wir den europäischen Markt abgesucht nach einem Tight End, sodass wir mindestens zwei Spieler auf der Position da haben. Jetzt haben wir also die zwei plus den Olli, wo wir hoffen, dass er noch mehr Gas gibt und mehr im Männerbereich ankommt, so dass wir dann eben im besten Fall drei Spieler momentan auf dieser Position haben.
Genau, vom europäischen Markt ist das quasi der Oliver Trippler oder Triebler, wie du ausgesprochen?
Trippler.
Trippler, ja, genau, von den Copenhagen Towers aus Dänemark.
Ich hatte das Glück, ihn schon mal persönlich kurz mal zwei, drei Worte sprechen zu können. Er ist auf jeden Fall super sympathisch vom ersten Moment an. Und ich hatte mir in der Vorbereitung hier mal versucht, paar Videos und Spielzüge von ihm anzugucken. Zum Glück gab es da paar Highlight-Clips. Ich finde auch, er macht nie bloß im Passempfang einen guten Eindruck, sondern halt auch im Blocking, wie du es ja schon sagtest, dass er eben dort auch nochmal einen Weg freiräumen kann. Ich denke, er hat es so schön, wie er das so schön ausgedrückt, er liebt es, durch die Gegner durchzugehen. Also das hat man auch deutlich gesehen, fand ich.
Nee, ist ja wirklich sehr sympathisch. Wir hatten ja nun jetzt die ersten Trainingseinheiten schon absolviert. Und uns gefällt allen, dass er wirklich sehr gut den Zug zum Ball hat. Er hat also sehr, sehr gute Hände. Das wurde ihm heute nochmal bei bestätigt. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Und er ist ja, wie gesagt, ein ehemaliger Offensliner, der Richtung Tight End sich orientiert hat. Und daran sieht man, dass eben die O-Liner nicht nur gute Blocker sind, sondern eben auch gute Hände haben, sich gut bewegen können. Und in seinem Fall passt der Tight End-Spot sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir den Liam, der eben von den Receivern kommt, also einen Receiver-Background hat, sich jetzt praktisch im Gewicht etwas nach oben gearbeitet hat und weiterarbeitet. Und er hat natürlich sehr, sehr, sehr gute Hände und arbeitet eher noch am Blocken. Also es ist eine gute Mischung von den beiden.
Da bin ich beim Liam bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich hatte letztes Jahr das Glück, dass ich sein Whiteout-Trikot ersteigern konnte. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, ihn mal öfters jetzt auf dem Feld zu sehen.
Gute Investition. Sehr, sehr guter Junge. Wir haben also eine fantastische Offseason mit ihm. Und wir Trainer sind alle sehr glücklich, dass er nicht aufgegeben hat nach der Verletzung, weil wenn man sich überlegt, dass man eine Woche vor dem German Bowl, den man dann auch noch gewinnt, sich das Kreuzband im Training reißt, das ist natürlich für junge Sportler für einiges K.O.-Kriterium. Und für ihn war es eher ein Ansporn, zu sagen, okay, ich mache das noch mehr und trainiere richtig gut. Und wir sind sehr glücklich, dass er jetzt so fit und in so einem guten körperlichen Zustand zurückgekommen ist.
Das sehr freut gut, uns.
Das richtige Mindset, der Junge.
Ja, absolut.
So, dann, was ich noch fragen möchte, mir ist, oder vielen ist aufgefallen, wir haben jetzt, fünf Running Backs im Kader, kann das sein? Also wir haben ja unsere zwei altbekannten, Yassan und David. Und dann kamen noch einige dazu, zum Beispiel ein Nico Barrow aus Finnland. Und ich glaube auch ein Brite, wenn ich mich nie...
Nee. Naja, also wenn ich das richtig zähle, sorry, dass ich dich da korrigiere, wir haben vier. Also unsere zwei alten Hautdegen, alte Doppelspitze, Gersan und David. Dann haben wir noch den jungen wilden Arne aus der U19, der hochgekommen ist.
Ja, genau.
Mit sehr viel Potenzial, mit sehr viel Durchschlagskraft, was wir schon beobachten konnten. Gefällt uns sehr gut. Und dann haben wir, um eben auch da genügend Tiefe zu haben, einen Spieler gefunden mit Nico Barrow aus Finnland, der eben Running Back spielen kann, aber auch Slot Receiver. Und der hat die körperliche Voraussetzung, auf beiden Positionen dauerhaft zu spielen.
Okay.
Plus, Entschuldigung, dass ich nochmal atme, wir haben noch einen Fullback mit Silvan und dann eben die drei Titans. Also wir sind also eine sehr gut stabile Lauf-Offense, sagen wir es mal so, bis jetzt.
Das wird wohl viel auf 21 Personal hinauslaufen dieses Jahr.
Nein,
mach mal nicht.
Nein, machen wir wirklich nicht. Maximal, was mit mir drin ist, ist 11 Personal. Und sicherlich willst du ja kurz erklären, was das ist.
Versuche ich jetzt so gut, wie ich es rausfinden konnte, das zu machen und will es auch ganz kurz und einfach halten. 21 Personnel, auf was ich angesprochen hatte, das hat einfach mit der Anzahl der Receiver beziehungsweise der Anzahl der Running Backs und Tight Ends zu tun. Also man hat einmal die Gruppe, 5 Personen ist da immer genannt. Die erste Zahl sagt ja, wie viele Running Backs da stehen, die zweite, wie viele Tight Ends und der Rest sind dann die Wide Receiver. Und da kann sich jetzt jeder rausrechnen, was das dann heißt. Das habe ich jetzt schön abgelesen, das ist richtig, aber sonst hätte ich das auch nicht mehr zusammengekriegt.
Nee, perfekt erklärt. Also wie gesagt, wir sind weniger 21, sondern mehr 11. Das bedeutet, wir haben also einen Tight End auf dem Platz, 3 Wide Receiver und einen Running Back. Deswegen 1-1, einen Tight End, einen Running Back und der Rest sind halt Ballempfänger.
Sehr schön. Naja, aber dann ist ja auch gut, dass wir ein bisschen Tiefe haben. Nach letzter Saison wissen wir alle, was das bedeutet, wenn man keine Tiefe hat, dass es irgendwann einfach schwierig wird.
Richtig, man wird dann irgendwann völlig limitiert und ausrechenbar für die Gegner und das muss man halt in der Saisonplanung, wir hatten das ja auch beim letzten Mal, wo ich bei euch war, drüber gesprochen, wie die Saisonplanung laufen sollte und jetzt im Nachhinein können wir sagen, es hat alles so funktioniert und die komplette Coaching-Crew, wie wir zusammen sind mit Martin und mit Eric und Coach Paul, hat eben genau die nötigen Spieler gefunden und wir wissen auch, dass wir in Dresden immer auf die jungen Spieler setzen, auch das hatte ich damals schon gesagt. Wir sind diesem Motto treu geblieben und werden mal sehen, was die jungen Wilden in Europa oder auch die Deutschen da aufs Parkett legen.
Das sind wir alle sehr gespannt. Und jetzt werden wir mal Martin hier wieder reaktivieren. Der sitzt so gemütlich in seinem Stuhl. Ihr seht das ja nie. Ihr hört ja bloß, was wir erzählen. Aber bevor er uns noch einschläft, Martin, kommen wir doch mal zu deiner Seite des Balles in der Defense. Letzte Saison hatte man ja nie nur verletzungsbedingt, aber auch so allgemein immer mal ein bisschen seine Probleme, wenn der Quarterback selber sehr agil war. Wenn ich da so an das Adlerspiel denke oder auch mit Donovan Isom von den Rebels, da sah es öfters mal ein bisschen schwierig aus. Wie habt ihr das diese Saison versucht oder in dieser Offseason vielleicht eher versucht, das Problem ein bisschen anzugehen?
Ich denke, ein mobiler Quarterback oder ein Quarterback, der verschiedene Facetten des Spiels bedienen kann, ist immer schwierig zu spielen. Ich denke, Robert wird mir zustimmen, es ist ein hohes Risiko, was solche Teams auch immer eingehen, wenn sie mit ihren Quarterbacks entsprechende Offenses laufen. Unser Ziel war es dieses Jahr ganz klar, wir brauchen Spieler, die Größe, Geschwindigkeit und Spielintelligenz in den Tag legen, so wie wir das letztes Jahr schon aufgebaut haben. Eine der ersten Sachen, die wir mit Coach Paul auch besprochen haben, die auch Coach Paul mitgebracht hat, war ganz klar, was du auch sagst, wir müssen die gegnerischen Quarterbacks kontrollieren beziehungsweise auch in irgendeiner Weise beeinflussen. Und deswegen haben wir ganz bewusst uns dafür entschieden, dort auch unsere größten Investitionen mit reinzulegen, dass wir vor allem in der D-Line aufstocken, dass wir den Jungs die nötige Hilfe an die Hand geben. Coach Donner in seinem zweiten Jahr jetzt auch einen fantastischen Job machen wird, um halt genau diese Situation zu vermeiden und den Quarterback in seiner Pocket zu halten, beziehungsweise ihn gar nicht so weit kommen zu lassen, dass er läuft. Denke, es ist ein... Ich erinnere mich auch noch an eigene Spiele, wo wir entsprechend geschaut haben, Und wenn wir die Lösung gefunden haben, werden wir die auf jeden Fall sofort teilen und anwenden.
Das klingt gut. Also gerade weil du so sagst, man hat ja auch ein bisschen in die D-Line investiert. Besonders aufgefallen ist mir da der Defense-Liner aus England, Max Parkinson. Der junge Mann, alter Schwede, ich habe den live gesehen, ich hatte direkt Angst, ihm die Hand zu geben. Also er ist sicherlich super nett, aber er ist ja wirklich Junior Hulk oder so, hat ihn Florian Zoniden, glaube ich, liebevoll genannt. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, wenn der in der D-Line jemandem gegenübersteht, der alleine seine Statur macht schon einiges aus.
Wir versprechen uns einiges. Also von allen unseren Spielern, von allen 6 Spielern, die wir in der Defense geholt haben, ne, es sind alles relativ junge Spieler, sehr hungrige Spieler, die einiges zu beweisen haben. Und Max ist da einer von 6, von denen wir uns extrem viel versprechen dieses Jahr.
Der andere D-Liner, wer auch noch ein Import ist, aus Kanada, Chris Larsen, ist ja von 2019, glaube ich, von Ottawa in die CFL gedraftet worden. Dort allerdings ohne Einsatz. Ist ja nun doch schon ein paar Jahre her, 2019. Könnte es dort vielleicht auch zu Problemen kommen, dass man sagt, naja, da ist jetzt ein bisschen eingerostet, lange nie wirklich gespielt, oder bin ich da falsch informiert sogar am Ende?
Sehe ich nach den ersten beiden Trainings keine Bedenken, kein Grund zur Sorge. Er hat ja nach Ottawa hat er ja auch noch in Arena Football gespielt, hatte noch andere Stationen, das heißt, er hat jetzt auch nicht seit 4 Jahren kein Football gespielt, er ist in Shape, er bringt einiges an Erfahrung, einiges an Wissen mit rein, ist auch bei den ersten beiden Trainings bereits schon als Wortführer in der Gruppe aufgefallen, reißt die Leute mit und zum Thema Einrosten, ich glaube, da brauchen wir uns alle keine Sorgen machen, nach dem, was wir die ersten beiden Trainings gesehen haben.
Das klingt gut.
Klingt vielversprechend. Dann kriegst du noch für deine Defensive Backs aus Großbritannien 2 dazu, Joe Cassidy und Samuel Mindham. Und dann kommt auch noch aus der Jugend Lars Müller und von der M2 Ferdinand Lang und habe ich noch jemand? Elias Nalik habe ich noch für die D-Line.
Genau,
kriegst du einiges.
Ferdinand Lang hat ja schon beim Combine überzeugt, der war ja auch irgendwo bei den Leadern mit dabei.
Auf jeden Fall. Ihr habt dann noch Peter Schubert auf der Linebacker-Position, aber da waren wir noch gar nicht. Cool finde, wenn man sich das anguckt, wir hatten ja ganz kurz über Abgänge geredet, bis auf einen hat sich von der deutschen Gruppe oder von der lokalen Gruppe niemand verabschiedet. Also wir bringen da ja wirklich alle wieder. Wir haben hier einen Spieler nach Leipzig verloren. Das hat er uns Anfang letztes Jahr schon gesagt, also damit konnten wir ganz entspannt planen. Und ansonsten haben wir nur Spieler dazugekommen und die Kerngruppe, auch die Pendler, sind alle noch dabei. Und ich glaube, das hilft uns extrem, wenn es darum geht, dass wir uns als Defense vertrauen und dass wir die neuen Spieler, die wir haben, du hast sie genannt, Lars Müller, Peter Schubert, Ferdi Lang, Elias Nalek, dass wir die schnell integrieren in den Prozess. Und wie gesagt, nach den ersten beiden Trainings, ich bin wie immer vorsichtig optimistisch. Nicht nach 2 Trainings werde ich uns nicht krönen, aber auch nicht verteufeln. Und ich denke, jeder wird da seinen Platz finden.
Noch eine Sache zu Joe Cassidy, was mir auch in der Vorbereitung aufgefallen ist. Der ist natürlich eine Sache, wenn man so Highlight-Tapes guckt, die sind immer ein bisschen gefährlich, weiß ich ja selber. Er hat an sich ein gutes Stellungsspiel und liest auch den Quarterback schön, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er manchmal unbedingt die Interception will. Das kann ja auch gefährlich sein. Geht man da gerade so auf so einen jungen Spieler eher zu und sagt, mach lieber das sichere Play und verzichte auf das Big Play, oder lebt man auch so ein bisschen von bei Import-Spielern davon zu sagen, naja, dann hat er halt mal eine schöne Szene, aber es kann halt auch schief gehen.
Wie du sagst, Highlight-Tapes immer mit Vorsicht genießen oder prinzipiell Tapes von anderen Teams. Ne? Wir wissen ja nicht, was war der Fokus des Trainers, beziehungsweise was war das Ziel des Calls, der Coverage, das er da gespielt hat. Vielleicht war es seine Aufgabe, vielleicht haben sie gescoutet, dass dieser Quarterback guckt halt dahin. Also da wäre ich immer vorsichtig, alles so zu sagen, na, so geht's nicht, weil wenn es funktioniert, wie sagt man, wer heilt, hat recht. Wir werden ihm bei uns, wie allen anderen Spielern auch, genau sagen, was wir von ihnen erwarten, wie sie was zu spielen haben, beziehungsweise wo sie wann zu sein haben. Und im Endeffekt ist mir dann ganz egal, wie Spieler XY an Ort A, B ankommt. Also wenn es gibt eine klare Aufgabenverteilung, wie das Feld aufgeteilt ist, beziehungsweise wie die Aufgaben verteilt sind. Und manche Spieler müssen sich auf eine bestimmte Technik ganz genau konzentrieren, ansonsten kommen sie nicht an. Andere Spieler müssen vorne einen Purzelbaum machen, ansonsten sind sie zu schnell. Und von daher mache ich mir über sowas gar keine Gedanken. Wir arbeiten daran, dass die Jungs genau wissen, was wir von ihnen möchten, dass die Jungs genau wissen, wo sie bei uns im System zu stehen und zu spielen haben. Und wenn sie sich dann sicher fühlen und comfortable, was immer eins unserer großen Ziele ist, dann bitte ich darum, dass wir Plays machen. Also alles andere, wir können ja nicht ängstlich da sitzen und sagen, oh Gott, hoffentlich passiert uns nicht. Nee? Da kann man auch mal sich wagen, wenn alles andere funktioniert.
Und jetzt quasi die Suche nach neuen Spielern in der Offseason, kann ich mal fragen, ob lag das jetzt euch und den anderen Positionscoaches oder war auch schon Paul Alexander, unser neuer Headcoach, da schon mit involviert? Robert, was kannst du dazu sagen?
Wir haben ja schon seit einigen Jahren ein ganz gutes System, dass wir eine Art Gremium bilden, wo eben die hauptamtlichen Trainer mit eingebunden sind. Ganz klar auch Jörg als Geschäftsführer. Und dass man praktisch jeder verschiedene Gebiete hat, die man, oder Spielergegenden, sagen wir mal so, also Sachsen, Europa, USA, international, dass man das aufteilt und dann hat jeder Trainer bestimmte Aufgaben, bestimmte Spieler zu finden und dann stimmt man sich ab, wenn man die Spieler praktisch in einen engeren Kreis hineinwählt und sagt, okay, das könnte jemand sein und dann wird das diskutiert in einer Runde und dann gibt es eine Art Grading-System, was wir benutzen und da ist natürlich Paul als Headcoach auf jeden Fall involviert und ihm werden sozusagen die Spieler auch präsentiert, beziehungsweise bringt er natürlich auch Spieler mit an den Tisch. Und dann stimmt man im Grunde darüber ab und findet dann eine optimale Lösung. Also es ist ja nicht so einfach, wir wollen den Spieler A, super, der ist grandios, und dann holt man den, sondern es muss ja insgesamt ins Gefüge passen. Also da gibt es Budgets, da gibt es internationale Transfercards, wo man nur 10 Stück pro Jahr hat und, und. Also da gibt es einen Haufen Auflagen, die da sind. Und deswegen muss man dann das Stück für Stück zusammenfügen. Und das ist natürlich in einer größeren Runde, so wie wir es jetzt sind, mit Martin, Erik und Paul und Jörg, ist das für den Einzelnen dadurch etwas entspannter, Entscheidungen zu treffen, weil es eben eine größere Gruppe entscheidet und dementsprechend lebt es sich deutlich ruhiger.
Das sind doch mit die Meetings, die am meisten Spaß machen im Laufe der Offseason. Wenn dann verschiedene Spieler vorgeführt werden, manche im Guten und man findet dann manchmal auch Negativbeispiele und diskutiert dann, wie gut wir es doch eigentlich haben.
Okay. Ja, man kann ja Beispiele anführen. Wir hatten also auch mit dem einen oder anderen Spieler schon diesen Winter Kontakt, die dann zu anderen Teams gegangen sind und mittlerweile entweder schon das Team verlassen haben oder eben kurz vorm Absprung sind. Also da gehört natürlich manchmal auch ein Händchen dazu, ein bisschen Glück dazu. Und dementsprechend ist es gut, dass wir eben versuchen, alle Risiken zu minimieren. Und das passiert eben, wenn viele Augen sozusagen drüber schauen über die Person und über den Background. Wir führen viele Gespräche. Paul hat mit jedem Spieler mehrere Stunden gezoomt. Wir haben telefoniert oder ähnliche Dinge. Und wir versuchen einfach im Vorfeld Sachen auszuschließen. Ob das dann immer so funktioniert, ist was anderes, weil die Jungs kommen ja hier an und für die meisten ist es eine völlig neue Welt. Für die Europäer ist es etwas leichter, aber gerade für die Amerikaner ist es schon ein leichter Kulturschock. Ja. Und insofern hat man immer ein gewisses Restrisiko. Das muss man versuchen mit einzukalkulieren, aber über die Erfahrung, über die Jahre minimiert sich das Ganze, das Risiko.
Also ja, Martin, bitte.
Der letzte Satz dazu wäre nur, wie Robert ja auch gesagt hat, wir haben extrem viele Meetings, Zoom, ich weiß zwar nicht, welche anderen Wege du noch hast, aber meistens war es Zoom. Rauchzeichen oder so.
Ja, ja, Brieftauben.
Aber Brieftauben hatten wir auch schon mal geschickt. Das, was am Ende announced wird, beziehungsweise bekannt gegeben wird, ist ja wirklich nur ein Bruchteil von den Leuten, mit denen wir wirklich reden. Mein Handy ist voll von neuen Telefonnummern, die ich jetzt ganz viele neue Freunde gemacht habe über die Offseason, wo es dann aus verschiedenen Gründen vielleicht dann von unserer Seite aus doch nicht ist oder von deren Seite oder dann, also dieser Prozess, die richtigen Spieler zu finden und die richtigen Spieler dann auch über die Zeit kennenzulernen, Entscheidungen zu treffen, okay, was brauchen wir erstmal als Team auch? Wir hatten ja vorher auch eine Liste, okay, welche Positionen müssen wir jetzt für mich in der Defense, für Robin in der Offense unbedingt bedienen? Wo haben wir ein bisschen Spielraum? Wo können wir ein bisschen entspannter rangehen? Dann müssen wir einen entsprechenden Spieler finden, dann mit dem reden, dann muss es für ihn ja auch passen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt jeder Spieler, den man kontaktiert, sofort sagt, ja bitte, ich bringe noch zwei Kumpels mit. Also das, was am Ende bekannt gegeben wird, ist ja wirklich nur ein kleiner Bruchteil der Arbeit, die jetzt in den letzten 6 Monaten so passiert ist. Und das von daher ist man da schon sehr, sehr genau. Weil es ist halt nicht wie in der, wie in anderen Ligen, gut, dann tauschen wir Dienstag mal jemanden aus. Das ist bei uns. Mhm. Die da sind, die sind auch da und die bedeuten uns ja auch irgendwo was. Also sind das schon ganz, ganz genaue Entscheidungen.
Ja, das ist ja auch halt ein Investment in Hoffnung in der ganzen Saison, dass man eben spätestens, was weiß ich, in der Halbserie nie nochmal neu sich umsehen muss und das Team am Ende wieder umstellen muss. Deswegen. Aber weil du es ja gerade sagtest, Robert, man guckt dann halt so, das braucht man, das könnte man gebrauchen. Ist es dann dieses Jahr eher ein Zufall gewesen, dass man tatsächlich auch 6 Spieler aus England geholt hat, also aus von dort halt? Oder war das schon auch Absicht, auf dem englischen Markt dieses Jahr ein bisschen aktiver zu werden?
Ja gut, ob man das jetzt Zufall nennt oder nicht, aber Fakt ist, dass der europäische Markt gerade heiß umkämpft ist. Es gibt sehr viele neue Franchise in der Elf und alle suchen europäische Spieler. Und dementsprechend ist natürlich die neuen Standorte Frankreich, Tschechien und so weiter. Also das sind ja einfach mal Standorte, die regionalen Spieler aus der Gegend da abziehen, berechtigterweise vielleicht auch. Und dementsprechend muss man halt jetzt mal schauen, wo sind sehr gut ausgebildete europäische Spieler und Großbritannien ist recht gut in der Football-Ausbildung. Die haben also ein College-Schulsystem, nennen wir es mal so. Also sie spielen die eine Hälfte vom Jahr in der Uni, Unisport, und dann die andere Hälfte meistens in einem Club. Und dementsprechend haben die Jungs, auch wenn sie meistens nicht so lange Football spielen, haben sie doch schon reine Netto-Spielzeit viel auf dem Buckel. Und dementsprechend war für uns das interessant, mit britischen Spielern zu arbeiten und zu sehen. Und wir versuchen es immer bunt zu mischen, aber wie gesagt, es gibt den einen oder anderen Standort, wo wir bis vor kurzem Leute herbekommen haben, die sind eben jetzt für uns nicht mehr möglich, die Kanäle. Und dementsprechend mussten wir uns etwas umorientieren Richtung Großbritannien. Und ich denke, das sieht man in der gesamten Liga. Und das deckt sich wahrscheinlich mit der Äußerung, die ich gerade getan habe.
Ja, das stimmt. Das passt schon ganz überein. Wir hatten ja oft öfter mal auch französische und eben tschechische Spieler. Das ist ja diesmal dann eher nie so der Fall. Genau, aber das macht ja erstmal nichts. Solange die gut Football spielen können, ist das ja erstmal egal, wo die herkommen. Das ist ja das Schöne.
Genau, so sieht's aus. Und uns ist es, wie gesagt, sehr wichtig, dass die Jungs auch unabhängig, dass sie gute Footballspieler sind, auch als Typen gut ins Team passen. Und wir unserem Motto treu bleiben, auch junge Spieler zu verpflichten. Und ich denke, das ist uns gelungen.
Das werden wir dann hoffentlich bald sehen, ob euch das so gut gelungen ist. Das hoffen wir natürlich alle sehr. Martin, zu deiner Defense-Seite noch eine Frage. Du hast dich dafür entschieden, 3 Imports als DB zu nehmen. Sonst hat man ja meistens auch nochmal 2 Linebacker mit dazu. Diesmal ging es ja tatsächlich nochmal in die Defense-Line rein. Das waren wahrscheinlich eher die Positionen, die du halt besetzen wolltest, was wir ja schon erwähnt hatten. Oder war einfach auf diesen Positionen beim Linebacker dieses Jahr nie so die Auswahl da, wie du dir vielleicht erhofft hast?
Es war eine ganz bewusste Entscheidung. Wenn man jetzt auch mal ein Wochenende zurückdenkt, also das Osterwochenende, waren 2 unserer Spieler bei der Nationalmannschaft, Florian Zürnin und Chris Noack. Waren ja bei der Nationalmannschaft an Ostern und da sage ich mir, wenn unsere Nationalmannschaftstrainer dort Talente sehen, die es wert sind, in 75er oder 45er Kader berufen zu werden, dann sollte ich da jetzt nicht widersprechen und denen auch die gleiche Chance geben bei uns. Gleichzeitig haben wir einen ganz, nicht nur numerisch, sondern auch qualitativ einen sehr guten Linebacker-Kader gehabt und haben uns da dann ganz bewusst entschieden, okay, wir geben die Chance an die lokalen Spieler. Und wir haben ja auch mit den letztjährigen Importspielern auf der Position ein freundschaftliches Verhältnis. Der ist jetzt in einer anderen Liga bei einem befreundeten Coach. Und das war für uns, also für mich persönlich war das eine ganz klare Entscheidung. Das hatte nichts damit zu tun, was auf dem Markt war. Es gibt sehr gute Spieler auf dem Markt. Aber ich denke, es ist da ganz wichtig, den Spielern, die hier Zeit investiert haben und die auch letztes Jahr gezeigt haben, was sie können, das Vertrauen zu schenken. Und dann, wie ihr sagt, hoffen wir mal, dass es so gut läuft. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge.
Da kann ich ja zustimmen auf jeden Fall. Also Florian Zornin und Chris Nowak, die stachen auch letzte Saison auf jeden Fall gut heraus.
Ich würde ganz kurz noch was dazu sagen und ich denke, dass es auch im Sinn von Martin ist, dass wir genau diese Frage auch ganz am Anfang der Offseason diskutiert haben. Was ich auch letztens ausgeführt hatte, ist, da wo wir gute bis sehr gute deutsche Spieler haben, werden wir nicht den Fehler machen und einfach Leute holen, die dann praktisch die regionalen Spieler vertreiben oder verdrängen. Wir versuchen immer wirklich die Spots zu füllen, wo wir Tiefe gewinnen müssen oder wo wir wirklich Defizite haben. Und diesem Motto sind wir seit vielen Jahren treu geblieben und auch gerade mit Coach Paul, der das voll so genommen hat und uns unterstützt hat. Martin war ein großer Fan, ich bin ein großer Fan und alle Beteiligten und Jörg als Verein sehen das ganz genauso. Und diese Philosophie fahren wir hier weiter. Und ich denke auch, dass das für die jungen Spieler aus der U19 ein Ansporn sein sollte. Selbst wenn jetzt zum Beispiel vielleicht noch ein internationaler Tight-End da ist, muss aber klar sein, wir wollen einen Tight-End haben. Das bedeutet, wenn ich Jugend-Tight-End bin, gib Gas, dann kriegst du bei uns einen Spot. Also es ist eine relativ simple Sache und ich kann das immer nur oft genug betonen. Unser Wunsch ist, dass wir regional spielen, mit regionalen Spielern und dementsprechend kann ich nur appellieren an die jungen Leute, gebt Gas und verdrängt die internationalen Spieler.
Das klingt gut.
Regional war das Wort.
Regional, ja.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, bei lokal, mir ist nichts anderes eingefallen. Aber genau das, wie du es auch sagst, sehe ich ganz genauso. Die Jungs, die wir jetzt geholt haben, auf der internationalen Ebene, zum Teil ist es natürlich die Spitze, die wir brauchen. Und von denen denke, das ist auch klar, wer dann die Jungs sind, die wir in der Spitze verpflichten. Wo wir sagen, hier brauchen wir einen, der den Unterschied macht. Und dann brauchen wir natürlich genauso Tiefe beziehungsweise Leute, die uns qualitativ aufwerten. Und ich bin da ganz auf Robert seiner Seite. Und das hatten wir auch ganz oft im Meeting, wo wir überlegen, okay, gut, wenn sich ein Spieler rauskristallisiert, dann freuen wir uns darüber. Dann möchten wir auch das, weil da ist ja auch ein ganz anderes Investment drin, seitens des Spielers. Wenn jemand sagt, er hat jetzt hier einige Jahre in Dresden verbracht und einige Jahre trainiert, dann ist das ja auch eine gewisse Herzblutfrage, mit der wir dann arbeiten können, beziehungsweise planen. Also auch von meiner Seite, Jungs, gebt Gas. Geschenkt wird nichts, aber wer sich anstrengt, der kriegt eine Chance. So.
Genau, und da können wir, weil gerade das Wort gefallen ist, Spieler, die vielleicht dann den Unterschied machen können auf einer Position, da können wir mal zum Quarterback kommen, das ist natürlich immer eine vakante Position. Stephen Duncan wurde da jetzt verpflichtet. Der Junge hat 6 Jahre College gespielt, hat quasi ja recht lang, hat auch lang studiert, hat 2 Masterabschlüsse gemacht, also der hat wohl auch was im Köpfchen, der Junge. Robert, was kannst du zu ihm sagen? Wie seid ihr auf ihn gekommen? Wo sticht er heraus? Was kann der Junge?
Na, wir haben ja nun schmerzlich letztes Jahr die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, einen Quarterback zeitig in der Saison zu verlieren. Und im Gegensatz dazu hatten wir 21 das große Glück, dass wir praktisch alle Spieler bis ins Endspiel gebracht haben, gesund und munter. Und so wie für die Defense dieses Jahr gilt, dass man den gegnerischen Quarterback attackieren muss und stoppen muss, als Ziel ist es eben bei uns in der Offense das Ziel, unseren Quarterback zu schützen. Weil nur das Team kann wirklich dauerhaft gewinnen und erfolgreich sein, was es schafft, einen Top-Quarterback an den Start zu bekommen. Und sämtliche Wechsel, so wie wir das hatten, sind natürlich kontraproduktiv. Und auch mit einem Marvin ist es fantastisch, jemanden zu haben. Aber bei ihm ist es eben so, dass er noch daran arbeitet, an seinem Traum, in einem College irgendwann Football zu spielen. Er wird auch diesen Sommer wieder ein paar Tage unterwegs sein in den USA und wird da wieder gucken, dass er eine Chance bekommt. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir mit Steven einen sehr großen, physisch-körperlichen, stabilen Quarterback haben. Und für uns war interessant, dass wir einen Quarterback finden, der in seiner College-Zeit auch regelmäßig gespielt hat, auch als Starter. Vielleicht nicht immer, aber zumindest einen Großteil seiner Karriere als Starter unterwegs war. Der, wie gesagt, auch Football-Wissen mitbringt, der sich also mit dem Sport rundum beschäftigt hat. Und wir haben geschaut, dass wir von einem renommierten College jemanden finden mit einem wirklich anspruchsvollen Football. Und da sind wir sehr froh, dass wir Steven gefunden haben und sind auch jetzt nach der ersten Woche Praxis sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem, was da passiert. Und hat sich wunderbar ins Team schon integriert und wir freuen uns alle, mit ihm so zusammenzuarbeiten.
Das klingt auch gut, weil du es ja schon sagtest, er war jetzt nicht immer Starter, gerade im letzten Jahr hat er ja nochmal die Uni gewechselt, dort wo er herkommt, University of the Incarnate World, dort war er ja eher als Backup tätig, aber das ist wahrscheinlich das Gleiche wie das, was ich Martin vorhin schon fragte mit Chris Larsen, ihr seht da jetzt einfach nie, dass irgendwie ein Nachteil wäre, weil er eben bloß Backup war, weil definitiv ja die Konkurrenz dort einfach bestimmt größer war an der größeren Uni.
Wir können ganz ehrlich sein, wenn er auf dem College Starter gewesen wäre, dann wäre er jetzt auf der Draftlist und würde nächste Woche einen Multimillionen-Dollar-Vertrag unterschreiben und wäre nie in Dresden. Also ich habe jetzt den Namen leider vergessen, wer der Starter bei ihm war in dem letzten Jahr, aber ich glaube, der ist auf der Draftliste, ganz weit vorn. Und das bedeutet, dass wir natürlich Konkurrenz bekommen haben in den USA mit der USFL und der XFL. Und dass eben Spieler wie Darryl Stewart, der eben vor 2 Jahren noch bei uns gespielt hat, jetzt eben einen Vertrag unterschrieben hat, der das Vielfache von dem einbringt, was wir haben zahlen können. Und wir sind natürlich stolz darauf, dass wir Spieler da hatten, aus der Big Ten, Big 12 und so weiter und so fort. Aber der Markt ist schwieriger geworden. Es gibt natürlich nicht unendlich viele gute Quarterbacks, selbst in den USA. Und dementsprechend war es natürlich schwer, einen Quarterback wie ihn zu finden. Und wir sind sehr, sehr, sehr froh über die Leistung, die er in seinen 6 Jahren College gezeigt hat. Und wir hatten schon Brandon Connett, der hatte damals 3 oder 4 Jahre nicht gespielt, kam hierher und hat alle Rekorde geschlagen und war zu der damaligen Zeit in Duke bzw. in Fresno 3. oder 4. Quarterback. Und man muss dann eher schauen, was haben die Jungs an Qualitäten, weil man wird ja da nicht nur Starter, weil man ein super Quarterback ist, sondern da spielt im College so viel mit rein. Ist es Senior, Freshman und, also viele, viele Dinge. Und dementsprechend muss man sich die Arbeit machen, viele Filme, also viel Videomaterial anzuschauen und im Detail zu schauen. Und wir haben eben das große Glück mit Paul, der auf sehr gutes Netzwerk zurückgreifen kann. Und mit Cam Cameron, der heute in Dresden war und eine fantastische Weiterbildung gegeben hat, die wirklich sensationell gut war. Und das sind Leute, die sich das eben auch angeschaut haben, die Steven kannten, beziehungsweise auch Coaches kennen, die ihn gecoacht haben. Und auf so eine Expertise greifen wir halt zurück und sind sehr froh, dass wir da in dieser Runde arbeiten können.
Sehr schön, da freuen wir uns auf jeden Fall, denn jetzt zum Spiel gegen Leipzig, würde er da schon mal 1, 2 Snaps nehmen, der neue Quarterback, oder wird das eher in Marvins Hand liegen?
Das ist ein Sachsen-Bowl und wie der Name das schon sagt, da spielt ein Großteil Sachsen und dementsprechend wird Marvin dort starten, ja.
Geil, das klingt cool. Mhm. Kurz um das nachzureichen, Lindsay Scott Jr. Hat an der University da gestartet als Quarterback letzte Saison.
Was natürlich auch noch ein sicherlich vakanter Name in der Offense ist, ist unser neuer Wide Receiver Austin Mitchell. Das ist wahrscheinlich das, was Martin vorhin schon sagte. Man braucht da ab und zu auch mal Spieler, die so herausstechen, die den Unterschied eben machen. Was kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte zu ihm jetzt sagen? Was, ja. Was ihr euch so mit ihm vorgestellt habt? Weil er war ja, er hat ja quasi alles gespielt in der Offense und in Special Teams, kann man fast schon sagen.
Das ist richtig. Die Anforderung an die Spieler, an die internationalen Spieler, gerade an die US-Spieler, ist natürlich gleich. Sie sollen und müssen den Unterschied bringen. Wenn wir Spieler verpflichten, als A-Spot muss richtig was passieren, dann muss die Post abgehen und dann müssen wir Trainer Spaß haben, die Zuschauer müssen Spaß haben und die Gegner müssen sagen, verdammt, warum spielt er nicht bei uns? Und das versuchen wir immer wieder zu erreichen, indem wir solche Spieler finden. Und mit ihm haben wir eben einen Spieler gefunden, der vielleicht jetzt physisch und nicht der allerbreiteste und schwerste Spieler ist, aber aus unserer Sicht eben viele Positionen abdecken kann in den Special Teams und eben in der Offense. Er kann also auf der Innenseite bei den Receivern spielen, aber eben auf der Außenseite auch. Also das sind Fähigkeiten, die wir gesucht haben und sind sehr zufrieden, dass wir einen so schnellen und doch athletischen Spieler gefunden haben, der, obwohl er, wie gesagt, nicht der Größte ist und nicht der Schwerste, fast immer unverletzt war im College. Und das ist auch schon eine Qualität. Also er hat da eine gute Nehmerqualität und das ist das, was wir bei uns in der Liga brauchen. Weil getackelt wird trotzdem, auch wenn es in Anführungsstrichen nicht die NFL, sondern nur die GFL, aber eben auf die Mütze gibt's und das müssen die Jungs abkönnen und wir denken, dass er das kann.
Sehr schön. Eine Frage, die mir jetzt so nebenbei noch aufgekommen ist, es dürfen ja, glaube ich, immer zwei Spieler mit einem A auf dem Helm oder auf dem Shoulderpad, wo auch immer, auf dem Feld sein. Wie ist denn das bei den anderen Imports? Gibt es da auch eine Begrenzung, dass jetzt nie gerade, was weiß ich, eben alle sechs, also gut, das funktioniert ja nie, aber drei Engländer noch mit und noch der Schwede und noch ein Däne. Wie ist denn da so die Begrenzung mit den europäischen Imports?
Da wir ja, wie gesagt, unsere Grundsätze anders aussehen, andere Teams machen das. Also wenn man mal nach Potsdam rüberschaut, dann ist es eben eher so, dann gibt es einen Deutschen, zwei, drei, was auch eine Lösung ist. Also wie gesagt, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Für uns ist es eben kein Maßstab. Aber andere Teams machen, also da gibt es keine Regelung, man darf eben maximal zwei A's gleichzeitig auf dem Platz haben und um das zu konkretisieren, zwei A's, die auch nur einen amerikanischen Pass haben. Wenn es also eine zweite Staatsbürgerschaft gibt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das zu umgehen, was wir auch schon gemacht haben, beziehungsweise andere Teams auch machen.
Schwäbisch Hall hatte das ja, glaube ich, letztes Jahr mit Riley Hennessy. Da hatten die, der hat ja noch einen italienischen Pass, glaube ich, gehabt oder sowas.
Genau. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, dass es insgesamt für die Qualität des Spiels interessant ist und für die Zuschauer ist es immer gut, wenn also Top-Spieler einfach in den verschiedenen GFL-Teams aktiv sind. Ich habe da weniger damit ein Problem, dass da bunt gemischt ist. Und wie gesagt, an manchen Standorten ist es auch einfach zwingend notwendig, um spielfähig zu sein. Wir haben das große Glück, dass wir da etwas auf einer Insel leben, ein bisschen abgelegen und dass praktisch der Magnet von anderen Teams bei weitem nicht so stark ist wie vielleicht in NRW.
Und zwar betrifft diese Werbung die Jahreskarte der Dresden Monarchs, die ab sofort erhältlich ist. Kostenpunkt sind die 60 Euro und was bekommt ihr dafür? Garantierten Eintritt zum Preseason-Spiel und zu allen Regular-Season-Heimspielen. Das heißt, ihr bezahlt sechs Spiele und könnt mindestens sieben Spiele sehen.
Genau, außerdem gibt es noch 50% Preisnachlass auf alle Heimspiele in den Playoffs, sofern wir da hinkommen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
Ich bitte doch darum.
Und auf der Bernie habt ihr freie Platzwahl, was natürlich klar ist, weil es da keine markierten Sitzplätze gibt.
Es ging ja eher um diese Weiterleitung, das soll auch dieses Jahr wieder ein Spiel im Habichtstadion stattfinden und dort könnt ihr ohne Zuzahlung euch ein Sitzplatzticket dann holen. Ihr müsst dann nur eben euch an die Monarchs wenden, dass ihr euer Ticket auch bekommt.
Ganz genau. Und bei allen Spielen der U19 und der Junior GFL habt ihr auch freien Eintritt. Das Saisonticket ist auch übertragbar. Das ist, finde ich, eine geile Sache. Wenn ihr halt mal nicht könnt, da gebt das halt einfach euren Liebsten.
Richtig. Und was mich besonders reizen würde, an eurer Stelle diese Jahreskarte zu holen, es gibt ein herrliches Jahreskarteninhaber-Gewinnspiel mit herrlichen Preisen. Nämlich, das geht dann im April, kommt dann nochmal eine Info von Monax an alle Inhaber der Jahreskarte und Inhaberinnen. Ihr könnt gewinnen, eine Person, ein Spielball mit den Unterschriften vom Team.
Ein offizielles Game-Jersey aus der Saison 23.
Und eine Person darf den Cointoss ausführen. Alles weitere dazu, wie gesagt, im April.
Genau.
Genau. Wichtig ist nur zu sagen, das Ticket kann online erworben werden. Also vor allen Dingen lieber nur online über eTix. Das packen wir euch dann mit in die Shownotes, den Link. Oder Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr auf der Bernie in der Geschäftsstelle. Dort solltet ihr aber aufpassen, dort kann es nur gegen Bargeld erworben werden. Im Hall of Fame, im Fanshop, gibt es keine Jahreskarten. Die haben damit nichts zu tun. Ja, das war's von der Werbung und jetzt machen wir mal weiter mit unserem Gast hier. Okay, sehr schön. Erik, möchtest du?
Ja, du sprachst von Unrobot Cameron. Also wir können sagen, heute ist Sonntag und heute war diese Offense-Klinik quasi. Kannst du da was erzählen, was da passiert ist? Wer das ist und was da heute abgelaufen ist?
Sehr, sehr gern. Also Martin war zwar auch dabei, also es war fast die komplette Coaching-Crew war dabei, weil es schon was ganz, ganz Besonderes ist, muss man schon sagen. Wir wissen ja, dass mit unserem Headcoach Paul Alexander, der über viele, viele Jahre NFL-Erfahrung verfügt und mit der NFL praktisch groß geworden ist, dass er natürlich viele Freunde hat und die auf demselben Level gearbeitet haben wie er selber. Und dass es ihn noch motiviert, nach Good Old Germany zu bringen, ist natürlich fantastisch. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Cam eine ganze Woche hier in Dresden zu arbeiten. Er hat heute das praktisch öffentlich gemacht, zwar für alle sächsischen Vereine oder eigentlich deutschlandweit zugänglich. Ich hatte auch letztens schon gesagt, als ich bei euch war, es ist für uns wichtig. Wir haben da eine Paraderolle in Sachsen und wir sind dafür bekannt, dass wir also Qualität abliefern und dass es unser Auftrag auch besteht darin, dass wir die regionalen Vereine, die anderen Footballvereine, so gut wie es geht auch unterstützen mit Weiterbildung, mit Informationen, dass wir unser Wissen verteilen und dass wir praktisch nicht nur Nutznießer sind, wenn mal Spieler zu uns kommen aus anderen Vereinen, sondern dass wir da auch was zurückgeben. Und dementsprechend war das heute so ein Tag. Also man hatte die Möglichkeit, ab mittags erstmal in einem, wir nennen es also Klassenraum, also in Classroom zu sein und an Bord viel zu arbeiten und hat viel über Philosophie zum Sport, die Liebe zum Sport erzählt und wirklich Möglichkeiten aufgezeigt, wie man vielleicht Probleme im Football lösen kann, wie man Probleme angeht. Und es war sehr, sehr spannend. Wir waren also circa 60 Personen, die dazugehört haben. Und weil ich interessant ist, dass ich gestern eine Frage dazu dem Thema hatte vom Jörg, vom Grill, ob mich das irgendwie persönlich, ich sage jetzt mal, nervt, wenn jetzt so viel Offense-Coaches mit einem Head-Coach, der offenslastig ist, mit Gästen, ob ich da irgendwie beeinflusst werde oder ob das die Offense stört, weil zu viel Köche und so weiter. Also da hatte ich ihm gestern auch schon erklärt, wir sind eher dankbar, dass Coaches sich ins Flugzeug setzen, nach Dresden fliegen und sich einen Tag hinstellen und uns über den höchsten Football, der möglich ist, erzählen. Und ich sehe das als absolute Ehre an, dass man da Fragen stellen kann, sein Wissen aufbessern kann und abgleichen kann, was man weiß, was man nicht weiß. Und wir leben also immer die Philosophie, dass man also sich nach vorn entwickeln muss und besser werden muss. Und das kann man nur jeden Tag. Und wenn man nichts macht, wird man schlechter. Also das ist eben die Motivation, die wir als Trainer hier haben. Und wir sind wirklich dankbar, dass es so eine Option gibt. Und kurioserweise ist ja der nächste Hochkaräter an Coach schon im Anflug. Am Mittwoch kommt der nächste Super Bowl-Winner von 2019. Der wird unsere Special Teams im Camp mit anleiten, mit durchführen. Und ich finde das schon was ganz Spezielles. Und ich denke, dass wie heute eben ein ehemaliger NFL-Headcoach, muss man ja sagen, Super Bowl-Champ, OC, LSU-Coach, einfach mal in Dresden steht und uns was erklärt, ist eine fantastische Sache.
Ich Ich möchte gerne festhalten, es ist Sonntag, kurz vor 22 Uhr. Das ist auch wirklich an die Hörerschaft klar ist. Das ist nicht irgendwie zwischendurch. Naja, also war, wie Robert gesagt hat, war ja auch auf der Klinik. Es ist, was bei Paul ganz schnell weg war, dieser Mythos NFL. Wir haben jetzt jeden Tag einen Coach, der sich mit uns beschäftigt, der uns hilft, der uns Tipps gibt, der uns Meinungen sagt, der uns Dinge an die Hand gibt, der das über 30 Jahre lang auf dem höchstmöglichen Level gemacht hat. Das war heute bei Cam genau das Gleiche. Wenn er seine Geschichten auspackt, dann kommen halt so Namen wie, na, dann habe ich halt Drew Brees ge-MF, dann habe ich mit Peyton Manning das gemacht. Da sitzt man schon und staunt, beziehungsweise ja, gut, so, ich hätte mir den Sonntag durchaus schlechter vorstellen können und ja, kann jedem nahelegen, sobald man die Möglichkeit hat, sowas mal mitzunehmen, das und wenn es nur für die Storytimes, wenn es nur für die schönen Geschichten ist, aber auch die Philosophie, die sogenannten X's and O's, also die Schemas beziehungsweise die Plays, die man läuft, einfach mal zuhören, wie geht ein NFL-Coach, einer, der das auf dem höchstmöglichen Level gemacht hat, wo ja irgendwie doch alle hinwollen, wie geht er daran, was macht er sich für Gedanken, da kommen Dinge, da hast du noch nicht drüber nachgedacht. Welches Auge ist denn jetzt mein dominantes? Also das sind Dinge, die fragen die sich. Und deswegen, jedes Mal, wenn so eine Möglichkeit besteht, ermutige ich schwer, das wahrzunehmen. Weil das ist nicht selbstverständlich. Wir sitzen jetzt mittlerweile schon so da und sagen, ja, der sitzt halt bei uns im Büro. Aber davon können wir jeden Tag genießen. Und genau das Gleiche, das hat nichts mit viele Köche oder was auch immer zu tun. Es ist die Möglichkeit zu lernen, die Möglichkeit, was mitzunehmen, die Möglichkeit, was auszuprobieren. Ist so ein immenser Vorteil für uns dieses Jahr. Also da können wir uns sehr dankbar zeigen.
Absolut. Also es ist, wie gesagt, ein fantastischer Tag und auch wenn es ein langer Tag war, aber wie wir heute alle schon zusammengefasst haben, am Ende ist so, dass wir glücklich sein können. Da ist eine riesen bunte Truppe von Spielern, Coaches und wir alle können über Football sprechen. Und das aus erster Hand. Und das ist natürlich eine super Auszeichnung für uns und wir fühlen uns da wirklich stolz, dass wir da dabei sein können.
Das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr vielversprechend für die kommende Saison, wenn man da so viel lernen kann, nicht nur eben vom Head Coach mit so viel NFL-Erfahrung, sondern dass er eben sein ganzes Netzwerk dahinter auch zur Verfügung stellt für alle Coaches. Jetzt noch eine andere Sache. Es war in der Offseason mal die Rede, also wir sind ja in der Offseason dieses Jahr relativ verschont geblieben, was die Abgänge Richtung ELF anging. Es war aber mal öffentlich die Rede davon, dass man auch die Möglichkeit hatte oder es geschafft hat vielmehr, zwei Spieler, die zur Thunder abgeworben wurden fast, zu halten. Kann jemand von euch dazu noch was sagen? Wollt ihr dazu was sagen oder lassen wir das einfach?
Ich wüsste jetzt keinen Namen.
Okay, dann hatte ich das vielleicht auch falsch in Erinnerung, weil ich hätte gedacht, da mal was gelesen zu haben, dass da auch stand eben, dass man sowas eben auch verhindern könnte.
Naja, generell gesagt, es wird jeder Spieler angerufen. Ganz simpel, also das ist nun mal fair. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Spieler, da wird mehr dran gearbeitet, mehr geboten, mehr die Kapelle angestimmt. Und bei anderen Spielern geht es einfach ums Prinzip, die muss man fragen. Und dementsprechend sind wir natürlich riesig stolz über unsere Dresdner Jungs oder eben Sachsen und oder Südbrandenburger und dementsprechend, dass sie hier in Dresden spielen. Und ich finde, es ist ein legitimer Wettkampf zwischen 11 Teams und uns. Und am Ende muss man schauen, was wollen die Spieler und die entscheiden logischerweise für die bessere Option aus ihrer Sicht, ohne jetzt Entscheidungen zu hinterfragen oder anzuzweifeln. Wir können nur froh sein und stolz sein, dass es so ist, wie es ist. Für uns ist es als Dresden Monarchs natürlich ein Riesenansporn, die regionalen Spieler hier zu halten. und werden unser Bestes geben und schauen, was die Zukunft bringt.
Logischerweise genau, es gibt ja jeder, jeder Spieler hat ja quasi verschiedenste Motivationen, warum er in welchem Verein oder Franchise, wie auch immer, spielt oder in welcher Stadt. Also das ist ja gar nicht mal unbedingt die Liga entscheidend, sondern es sind ja einfach manchmal auch äußere Umstände.
Absolut.
Irgendwo hinzieht.
Und wie gesagt, gerade für die Öffentlichkeit oder für Außenstehende ist es meistens ja den Grund, den man da liest, ist meistens nicht der Grund, der entscheidet, sondern die Spieler haben private oder Entscheidungen, die sie selber für sich selber getroffen haben.
Ja.
Und jeder Spieler hat eine andere Motivation für seine Entscheidung. Und dementsprechend, wir respektieren natürlich auch jede Entscheidung. Wir versuchen natürlich, die Entscheidung im Vorfeld insofern positiv zu beeinflussen, dass sie bei uns spielen. Aber es gibt eben bestimmte Entscheidungen, die können wir nicht ändern. Und dann ist es halt so. Und dann wünschen wir den Spielern natürlich viel Erfolg. Und ich denke, dass du Richtung, vielleicht Radim jetzt als letzter Abgang, Richtung Wien, ist natürlich als Spieler sehr, sehr schade. Aber ich bin froh, dass er zu einem Programm jetzt gegangen ist, was in der Elf ist, was aber eben wenigstens als Mannschaft und als Verein stabil ist, wo praktisch der Trainingsplatz da ist, wo die Infrastruktur da ist, wo die Coaches da sind. Und das finde ich eine vernünftige Entscheidung aus meiner Sicht. Und es ist immer schade, wenn Spieler gehen, aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass andere Spieler zu uns kommen und für uns spielen wollen.
Sehr schön. Da leitest du auch gut zu unserer letzten Frage. Martin hat es ja schon gesagt, der Tag war lang und wir wollen euch jetzt hier nie noch länger quälen. Am Sonntagabend, mittlerweile immer noch kurz vor 22 Uhr, man muss es ja noch mal einwerfen. Die letzte Frage des Abends. Wir werden nun nie auf jeden Abgang eingehen extra. Das sind zu viele Namen und das wäre irgendwann ein bisschen trocken. Man möge uns das verzeihen im Nachgang. Aber welchen Spieler hättet ihr denn gerne aus der letzten Saison wieder in Dresden gesehen? Gibt es da so den einen oder anderen oder sagt er da eher, wir sind auch froh über die Neuen, die jetzt da sind und wir erhoffen uns dort auch Bestmögliches natürlich?
Ich finde, du sagst es sehr negativ. So viele. Also es klingt so, als wäre unser halbes Team weg und wir müssten neu aufbauen, was glaube ich nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil jeder Spieler hat ja für sich selber extrem viel mit reingebracht immer. Und ich glaube, man würde unfair gegenüber Spielern sein, die man nicht nennt, wenn man jetzt einen Spieler ganz individuell heraushebt und sagt, ja, der, wenn der gekommen wäre, das wäre toll gewesen. Sicherlich gibt es Spieler, mit denen man sehr, sehr gerne zusammengearbeitet. Bei anderen Spielern war man sicherlich auch froh, wenn es vorbei war. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Job so. Für mich, ich spreche jetzt nur für mich, Robert kann das ja für sich selber sagen, ist klar, dass wir leben immer in so einer Momentaufnahme jetzt. Und in der Momentaufnahme haben wir 6 internationale Defense-Spiele. Da spreche ich, wie gesagt, nur für mich und für unsere Defense. Wir haben 6 internationale Defense-Spieler, die wir als Coaching-Staff gemeinsam ausgesucht haben. Wir haben die nationalen Wiederkehrer, also die letztes Jahr schon gespielt haben. Wir haben nationale Dazukommer aus verschiedenen Vereinen beziehungsweise Jugend und M2. Und das ist die, um die es uns geht. Und dann können wir gerne in 25 Jahren, 30 Jahren, machen wir wieder einen Podcast, setzen uns zusammen und überlegen uns, wer die besten, tollsten 50 Importspieler in Dresden waren und ranken die. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben die Spieler, die jetzt da sind, ihre Daseinsberechtigung und die letztes Jahr da waren, war für letztes Jahr genau richtig. Also von daher alle und keiner.
Genau, also ich sehe es auch immer ganz diplomatisch. Wir wären froh gewesen, wenn alle zurückkommen. Leider passen nicht alle in das aktuelle System oder in die aktuelle Konstellation. Und deswegen ist es eben so, dass der eine oder andere eben nicht in Dresden spielt. Logischerweise erinnert man sich immer gern an Spieler, wo man große Erfolge hatte. 21 an die Truppe ist natürlich eine super Truppe gewesen. Ich freue mich ganz persönlich wirklich mehr über die regionalen Zurückkommer oder die geblieben sind. Und das sind die Jungs, mit denen wir wirklich auch super gern zusammenarbeiten. Und ich denke, dass wir so eine gesunde Mischung haben bei uns in der Mannschaft. Von allem etwas dabei, von der Rampensau bis zu demjenigen, ich glaube Most oder so heißt er, bis zu den etwas ruhigeren Typen, die da eher im Hintergrund arbeiten. Also wir haben da wirklich eine fantastische Mischung. Ähnlich im Coaching-Staff jetzt. Also wir haben also alles dabei, die jungen Wilden mit Radko Zoller bei den Receivern. Wir haben ja jetzt, da wir jetzt die Titans haben, mit Bo Concha, der sich um die Titans kümmert, Chris Arnold für die Running Backs, Eric Kyle für die O-Line, jetzt nur für die Offense gesprochen. Und ich bin da sehr zufrieden. Ich freue mich auf die Saison, dass es jetzt endlich richtig losgeht. Vor uns liegt jetzt eine sehr, sehr ereignisreiche Woche oder beziehungsweise der Monat. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich, mit den Spielern zu arbeiten, die jetzt neu dazugekommen sind. Und im Grunde ist es, das ist ja das Gute und auch das Schlechte im Sport, dass es jedes Jahr neu losgeht. Und dementsprechend werden wir alles tun, dass es wieder eine fantastische Mannschaft wird.
Natürlich gibt es auch ganz tolle Defense-Coaches.
Ja.
Das kannst du jetzt hier nicht so stehen lassen, bitte.
Ich weiß.
Das war schon fies jetzt. Die ich natürlich nicht als selbstverständlich erachte. Also mit Markus Donner im zweiten Jahr in der D-Line jetzt. Und ich weiß, wir haben vor vielen, vielen Jahren, als wir in der Jugend noch gemeinsam gecoacht und in Herren gespielt haben, haben wir bestimmt auch schon mal bei einer Abwehrschorle zusammengesessen und gesagt, irgendwann in ein paar Jahren, dann machen wir das Gleiche bei den Herren, also coachen. Und es ist jetzt soweit. Genauso Thomas Starke, unter dem ich ja quasi angefangen habe, hier 2010 meine zarten ersten Football-Schritte in Dresden zu machen. Und jetzt arbeiten wir zusammen. Und ich habe da einen absoluten Veteran auf der DB-Coaching-Position, dem ich blind vertraue. Und mit Robert Süßmilch einen Assistenten dazu gewonnen, der leider dieses Jahr nicht spielen wird aufgrund seiner Verletzung, aber trotzdem immer noch für den Sport brennt. Und von daher glaube ich auch, dass, wie Robert sagt, wir haben wirklich von jung und wild und neu und ich mache alles anders zu alt und oder erfahren und analytisch haben wir alles im Coaching-Staff dabei. Bei den Spielern genau das Gleiche. Wir haben vom 19-jährigen jungen Wilden bis zum 37-jährigen Vater und Hausbesitzer alles da. Und diese Mischung, die macht's und die ist trotzdem eine funktionierende Einheit. Also wie gesagt, nach den ersten beiden Trainings bin ich vorsichtig optimistisch und freue mich der Dinge, die da kommen.
Das sind doch wunderschöne Abschlussworte von euch beiden, kurze Abschlussstatements. Und ja, ich weiß nicht, damit sind wir eigentlich am Ende mit unseren Fragen. Und dann würden wir euch eigentlich in eurem wohlverdienten Feierabend entlassen.
Genau,
wissen. Oder Markus, hast du noch was?
Nee, ich freue mich, dass es jetzt endlich bald losgeht mit 12 Vorbereitungsspielen und dann das erste Saisonspiel bald vor der Türe steht. Wir sind alle hyped up auf die neue Saison und ich denke, die Coaches und die Spieler können es auch kaum erwarten, dass es endlich richtig losgeht.
Ja.
Denke, ja.
Gut, Männer, dann sehen wir uns bald auf Platz.
Genau. Sehr gern.
Freut
das uns. Das ist übrigens eine Message an alle Zuhörer genauso. Also wenn ihr gerne beim Training zuschauen möchtet, Mittwoch und Donnerstag sind wir immer ab 19 Uhr zu sehen. Kommt vorbei, sagt Hallo und seid ein Teil der Monarchs Family.
Sehr schön.
So macht das. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag. Macht's gut.
Euch auch. Danke für die Fragen. Bis bald.
Danke euch. Ja. Ciao.
Danke euch. Tschüss.
So, das war mal wieder ein sehr langes, aber auch informatives Interview mit unseren zwei Gästen.
Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und hat Riesenspaß gemacht, dazu zu hören. Ich hoffe, ihr fandet das genauso großartig wie wir. Und ich sag's zwar oft, aber auch heute hätte ich wieder stundenlang mit den beiden drüber reden können. Aber die Folge war lang genug. Zum Abschluss noch der Hinweis, denkt an unser Gewinnspiel, was jetzt läuft noch bis zum 25. Teilt unser Promo-Video fleißig, markiert die Monarchs, markiert einen Freund. Und ja, dann seid ihr schon im Lostopf für das Trikot vom Erik Seidel.
Liken, glaube ich, noch, oder? Oh.
Ja, liken natürlich. Immer, immer alles liken. Ansonsten darf der Erik jetzt noch ein bisschen Werbung für uns machen und dann verabschieden wir uns.
Ja, genau. Also das gilt quasi immer gerne ein Follow dalassen bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bei Spotify auch gern eine Bewertung. Natürlich eine positive, wenn es geht. Ja, be a friend, tell a friend, erzählt es weiter. Und ja, das war's von uns. Und dann hoffen wir, hattet ihr Spaß dabei und hört in der nächsten Folge wieder rein.
Genau, und denkt dran, nächste Woche geht es dann schon um 8 früh los mit der Folge. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis demnächst.
Ciao, ciao.